Mal wieder ein Montag mit Sarah Wagenknecht. Offen gesagt habe ich keine große Lust drauf. Die meisten von euch sicher auch nicht. Mach's aber doch noch. Ist ein bisschen so wie einen alten Film nochmal sehen. Nochmal Dirty Dancing. Hungry Eyes. Nein, aber ohne Ernst. Ihr Treiben in inhaltlicher, aber auch organisatorischer Art. Beides so zielführend, so Demission getrieben, dass es mir schwerfällt, von Fehlern zu sprechen. Ich hätte und habe in diesem Format das eine oder andere Mal zu anderem geraten. Bevor ich aber Angst vor mir selbst bekomme, Sarah Wagenknecht bei Albrecht Müller von den Nachdenkseiten. Schön, auch ihn mal wieder zu hören. Und gehen wir gleich mal ganz rein.
Du siehst eine reale Kriegsgefahr.
Ich sehe eine reale Kriegsgefahr und Sie wollen offenbar genau die Stimme zum Verstummen bringen, die sich dort nicht an den Mainstream anbiedern wird. Und das wissen Sie auch. Ich meine, die Linke hat der großen Aufrüstung zugestimmt. Sie kritisiert zwar die Wehrpflicht, was ja auch gut ist, dass sie das tut. Aber sie steht immer Gewehr bei Fuß, wenn die CDU ruft und sie braucht. Das war ja damals bei Friedrich Merz so im zweiten Wahlgang. Das ist jetzt in Magdeburg so, wo sie ja auch ankündigen, den CDU-Mann zu wählen.
Und wenn das so ist mit der Kriegsgefahr, die ich auch so sehe. Wie kann ich dann diesen Mann zurückweisen, welche Motivation auch immer ihn zu seinem Angebot für Thüringen trieb?
Keinen Krieg gegen Russland! Wir wollen Frieden mit Russland! Wir wissen, gerade aus der Geschichte und gerade aus der Kulturgeschichte, dass Russen und Deutsche hervorragend zusammenarbeiten, sobald es Friede ist, sobald Friede existiert, dass wir ähnlich schwingen, dass wir ähnlich ticken und dass wir eine gute gemeinsame Zukunft gestalten können, wenn es den anderen auswärtigen Mächten recht wäre.
Heute mal in der Maxi-Version. Sie wird es kaum jemandem erklären können.
Und nun das Dossier.
Auch wenn sie es jetzt erklärt.
So, und die AfD hat zwar auch das Image einer Friedenspartei, aber man muss ja sehr genau sehen, es haben sich in der AfD auf dem letzten Parteitag gerade die transatlantischen Kräfte durchgesetzt. Sie haben sehr enge Beziehungen zu Donald Trump, zur amerikanischen Regierung. Sie haben auch deutliche Stimmen, die eigentlich die Aufrüstung befürworten. Also sie sind nicht dagegen. Sie werben zwar für eine andere Russlandpolitik, aber sie sind trotzdem dafür, dass man Geld für Aufrüstung ausgibt. Ihre Kritik war nur, dass das mit Schulden finanziert wurde. Und der Mainstream weiß, dass BSW stört. Deswegen haben sie alles dafür getan, dass wir nicht im Bundestag sind, bis dahin, dass die Zählfehler, die es gibt, bis heute nicht überprüft und kontrolliert wurden. Wir gehen ja davon aus, dass wir mehr als 5% der Stimmen hatten. Und jetzt wollen sie eben um jeden Preis verhindern, dass wir in die Landtage einziehen, vor allem auch in Sachsen-Anhalt. Das ist ja die erste Wahl, die für uns sehr, sehr wichtig ist. Weil sie natürlich wissen, wenn wir jetzt bei diesen Wahlen nicht erfolgreich sind, dann wird es sehr, sehr schwer, das BSW weiter zu etablieren und uns auch mit unserer Stimme hörbar zu halten. Mhm. Aber das wollen sie nicht.
Was Sarah Wagenknecht hier sagt, ist im Grunde alles richtig mit den Transatlantikern. Dennoch sind für mich derzeit in der AfD sichtbarer die aus dem Osten. Auch Krupalla, der Urban aus Sachsen, mit etwas Abstand der aus Brandenburg, Leif-Erik Holm aus Mecklenburg-Vorpommern. Dann gibt es auch noch die Leute wie Rainer Rotfuß, mit dem ich derzeit gerade in Kontakt stehe für September, die nicht zuletzt über Ehefrauen an Russland gebunden sind. Da stimmt das dann auch mit Ost und West nicht mehr so richtig. Eine große russische Gemeinde befindet sich in Bayern, eine andere in Paderborn. Ich bin am Ende doch überzeugt, wenn sich die Kriegstreiberei in der AfD durchsetzt, werden die genannten Leute da nicht mitgehen. Dann wird sich etwas anderes bilden. Für den Osten ahne ich da durchaus Sezessionsbemühungen, die es ja im Kern schon gibt. Sicher auch mit Verbindungen zur AfD. Hier bleibt mir Sarah Wagenknecht zu statisch. Kein Wort zur Feindstaatenklausel, kein Wort zum 2+4-Vertrag. Letzterer aufgekündigt, hätten wir ganz andere Verhältnisse. Der Kurs, der hier von Sarah Wagenknecht geritten wird, beängstigt mich eben wegen der realen Kriegsgefahr fast mehr wie der eines Roderich Kiesewetter, der ja Militär ist und unter Umständen den Rahmen seiner Wüterei richtig einzuschätzen vermag, was nicht bedeutet, sich wohl bei all dem zu fühlen, weil auf der anderen Seite vielleicht die gebildeteren, kultivierteren, zivilisierteren Menschen am Tisch sitzen, ja, am Tisch sitzt man ja nicht mehr, die aber dennoch nicht die Besseren sind. Hardliner wissen wir auch dort, und damit meine ich nicht Pro-Westler wie Solovjov und Karaganov, die ihren Buden am italienischen See nachtrauern, eher Leute aus der zweiten, dritten Reihe, die gar nicht wissen wollen, wo Italien liegt.
Was würdest du denn ganz konkret tun, um das Verhältnis zu Russland so hinzukriegen, dass die Kriegsgefahr gebannt wird und wir wieder einen normalen Austausch mit diesem großen Land kriegen?
Sofort raus aus dieser jetzigen Entwicklung und Gespräche führen. Ein Bundeskanzler müsste als erstes im Grunde das machen, was damals als einziger europäischer Regierungschef Orban gemacht hat, hinfahren, versuchen zu sprechen. Könnte man ja zunächst mal auf der Ebene der Außenminister beginnen. Aber natürlich ein deutscher Außenminister, der Russland zum ewigen Feind erklärt, ich weiß gar nicht, ob der noch empfangen wird in Russland. Also es wird ja auch immer schwieriger, einen neuen Weg zu finden. Wir hatten ja vor etwa einem Jahr, war ja das Treffen von Donald Trump und Putin in Alaska. Und ich glaube, viele, auch ich, habe damals gesagt, hoffentlich wird jetzt ein neues Kapitel geöffnet. Und es gab ja, wie man inzwischen weiß, dort wirklich eine Art Deal. Also Trump macht ja immer Deals, aber es gab eine Vereinbarung, es gab einen Kompromiss, der hätte diesen Krieg beenden können. Der hatte einerseits, das war das Wesentliche, zum Inhalt natürlich die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen, das auszuschließen. Und es gab dann auch eine Vereinbarung, was ein territorialer Kompromiss sein könnte. So, das heißt, der Krieg hätte damals zu Ende sein können. Die Europäer haben alles getan, diese Vereinbarung zu untergraben. Zelensky hat sie auch nicht gewollt. Und inzwischen haben sich die Amerikaner von dieser Vereinbarung distanziert. Sie haben gesagt, sie gilt nicht mehr, sie ist nicht mehr auf dem Tisch. Wir brauchen eine Vereinbarung, wir brauchen Gespräche darüber, wie man diesen Krieg beenden kann. Jeder weiß, dass der Hauptkriegsgrund darin liegt, dass die Russen nicht akzeptieren werden, dass westliches Militär, NATO-Militär, NATO-Raketen an ihrer Grenze stationiert werden. Wenn man über diese Frage redet, wenn man von Anfang an 2021 darüber gesprochen hätte, hätte es diesen furchtbaren Krieg überhaupt nicht geben müssen. Es würden Hunderttausende junge Männer und auch Menschen in der Ukraine, die Zivilisten, die ja auch getroffen sind, könnten noch leben. Es ist ein solches Desaster. Und deswegen ist so ein Drama, dass wir eine so schlechte Bundesregierung haben, die überhaupt nicht mal versucht, wieder mit Russland ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, heutzutage ist es ja so, Friedrich Merz ist wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob Sie mit dem noch reden würden, aber wir brauchen einen Weg, dort wieder Gespräche zu eröffnen, einen Gesprächskanal und wieder irgendwie ein Mindestmaß an Vertrauen aufzubauen. Das ist ja auch ganz zentral. Das Vertrauen ist ja auch völlig weg, weil man zumindest aus russischer Sicht, weil der Westen ja auch Verträge oder Vereinbarungen nie eingehalten hat. Weil tatsächlich ja immer wieder, damals das Minsker Abkommen geschlossen wurde, Frau Merkel sagt inzwischen selbst, man wollte das gar nicht einhalten, man hat nur Zeit kaufen wollen, damit die Ukraine aufgerüstet wird. Also so zerstört man ja jedes Vertrauen. Und wenn irgendwann es überhaupt keine Grundlage mehr gibt, miteinander zu verhandeln, dann steuern wir auf einen großen Krieg zu. Das gilt ja auch für andere Regionen dieser Welt, wo Vertrauen natürlich auch zerstört wurde. Also wenn man mit Iran gerade verhandelt und beginnt einen Krieg und bringt die Führung um, ist ja auch nicht vertrauenserweckend. Aber konkret bezogen auf Russland ist es eben etwas, was uns hier direkt in Europa und vor allem auch in Deutschland betrifft und ganz gefährlich ist.
Das Dossier.
Wenn man überlegt, Sarah, wie weit wir mal waren, weißt du, das ist ja, bin ja schon sehr alt, deshalb habe ich vieles in der letzten 60, 70 Jahren mitgekriegt. Ich habe also diese Propaganda von Adenauer 1953, alle Wege des Marxismus führen nach Moskau. Das war damals die Parole. Es war also eine antirussische Politik par excellence. Und ich hatte mich in einer anderen Partei, in der Gesamtdeutschen Volkspartei, engagiert von dem späteren Bundespräsidenten Gustav Heinemann, der damals diese Gesamtdeutsche Volkspartei gegründet hatte. Und die Auseinandersetzung war damals schon getragen von, ja, wie eigentlich schon zur Nazizeit und davor, von einem antirussischen großen Vorurteil. Und dennoch haben wir das dann irgendwie überwunden. Und wenn du dir mal denkst, dass der russische Präsident, der damals der gleiche war wie heute, mal im Deutschen Bundestag gesprochen hat. Das ist eigentlich, wenn man sich die Atmosphäre und die Konflikte heute vorstellt und das Reden übereinander, ist das eigentlich fast nicht denkbar. Und damals waren auch CDU-Abgeordnete dabei und die sind auch aufgestanden und haben diesen russischen Präsidenten von damals und heute applaudiert. Eigentlich ein aufregender Ablauf in der Geschichte. Und warum knüpfen wir nicht an an dieser grundsätzlichen Entscheidung, uns auch mit Russland zu verstehen, an. Was ist der Hintergrund? Da muss es ja emotional bei uns in Deutschland und viel verankert in konservativen Parteien, muss es ja etwas geben, was diese Anti-Russland-Haltung ausmacht.
Naja, er hat sich die Frage ja im Prinzip selbst beantwortet. Die BRD war nicht einen Tag antifaschistisch. Im Antikommunismus ist der Faschismus immer konserviert geblieben. Halt in mehreren Phasen, in den 50ern, die CDU-Wahlplakate, die rote Flut an die Wand malten. Dann das Entspannungsgewurstel, welches vielleicht aber auch eher den ABBA-Bonnie-M-Soundtrack bediente, zur friedlichen Koexistenz führte, die mich in jungen Jahren beseelte, vielleicht aber auch verblötete. Die 1965 20 Jahre alt waren, haben jeden Tag Gummi auf die Ohren bekommen. Und heute ist es halt wieder so. So kurz von mir, so gedehnt von Sarah.
Ja, also offenbar hat da vieles an Ressentiment aus dem Kalten Krieg überlebt. Vor allem in Westdeutschland, muss man sagen. Also es ist ja interessant, dass obwohl es jetzt diese massive Propaganda es ist ja eine nicht nur gegen Putin, es ist ja schon gegen die Russen gibt. Also wenn ich mich erinnere, wir hatten Talkshows, da sitzen sogenannte Experten, also irgendwelche NATO-Mietmäuler, die dann dort erzählen, der Russe, der ist ja eigentlich so völlig anders und irgendwie der stirbt auch ganz gern. Der Vorfall jetzt, dass ein deutscher Journalist einer sogenannten Qualitätszeitung bei einer internationalen Pressekonferenz fragt, wie können wir dabei helfen, Russen zu töten? Also das zeigt, das sind ja Abgründe. Also das ist ja wirklich, das ist ja so entsetzlich, dass einem das kalt den Rücken runterläuft. Und also da wird etwas aktiviert, was offenbar immer noch da ist aus ganz alten Zeiten, auch der deutschen Geschichte. Ich meine, schon der Erste Weltkrieg. Wie hat damals die Sozialdemokratie, die sich ja dafür begeistert hat, ihn mitzuführen, versucht sozusagen ihre doch klar eigentlich friedenspolitisch orientierte Linie über den Haufen zu werfen und die Arbeiter damals in diesen Krieg zu schicken. Sie hat gesagt, der Zarismus ist der Hort der Reaktion und wir müssen jetzt im Ersten Weltkrieg gegen den reaktionären Russen, gegen den Zaren kämpfen. Also das geht ja ganz, ganz lang zurück. Über die Nazi-Zeit müssen wir gar nicht reden, weil das war natürlich das schrecklichste Kapitel, auch was die Frage von rassistischem Russenhass angeht, also der Vernichtungskrieg, wo man die Menschen dort als angebliche Untermenschen ermordet hat zu Millionen. Das ist ja alles auch Teil deutscher Geschichte. Das darf man nie vergessen. Und jetzt haben wir wieder eine Situation. Russland ist der Feind. Es wird dämonisiert. Putin wird ja auch dämonisiert. Wenn man sich realistisch anguckt, also es gibt ja in Russland wirklich gefährliche Scharfmacher inzwischen. Also wenn einer von denen jetzt russischer Präsident wäre oder stärkeren Einfluss hätte, dann wären wir schon im Krieg. Also das ist wirklich so eine Dynamik. Und natürlich kann ich auch verstehen, also ich war sehr lange nicht in Russland, aber ich lese ja Artikel über die Debatten dort. Ich war als Jugendliche oft dort und ich war damals erstaunt, das war ja noch die Sowjetunion, als junges Mädchen im Grunde, ich hatte da eine Brieffreundin, weil damals in der Schule hat man ja auch Russisch gelernt. Und als ich dort war, ich war wirklich erstaunt, mit welcher Offenheit, da war ja der Zweite Weltkrieg noch nicht so lange her, also ich meine, ich rede jetzt hier über die 80er Jahre, mit welcher Offenheit, mit welcher Freundlichkeit wir damals als Deutsche in Russland, in der Sowjetunion empfangen wurden. Und wie man damals auf uns zuging. Und ich meine, Gorbatschow hat die Wiedervereinigung ermöglicht. Niemand hätte die erzwingen können. Er hat die Hand gereicht. Und das Ergebnis war, dass man im Grunde damals ja auch, wir haben gerade über Vertrauen gesprochen, eben schon die Grundvereinbarung gebrochen hat, nach der Auflösung des osteuropäischen Militärbündnisses, nämlich des Warschauer Pakts, jetzt nicht das amerikanisch dominierte Militärbündnis NATO immer stärker an die russische Grenze ranzuschieben. Das war ja eine Vereinbarung, ist ja unbestritten. Und trotzdem hat man das ignoriert. Und auch da hat ja Russland zunächst mal eigentlich immer nur rebelliert, aber nicht, also hat das ja sogar noch bei Polen und anderen Ländern irgendwie auch hingenommen, aber es wurde ein Schritt nach dem nächsten gemacht. Man geht immer weiter und natürlich führt das irgendwann auch zu Gegenreaktionen. Und was mir große Sorge macht, ist eben, dass in den Parteien, die in Deutschland zurzeit ja immer noch die Regierung stellen, also das ist ja nun mal die CDU und die SPD, die ja wirklich auch eine andere Tradition hatte. Ich meine, das weißt du besser als ich, aber ich weiß es ja auch mit Willy Brandt, auch noch mit Helmut Schmidt eine Russlandpolitik zu machen, ins Gespräch zu kommen. Heute wirbt auch die SPD, zum Beispiel in Berlin, den letzten Ort von Gespräch und Verständigung, nämlich das russische Haus, auch noch zu schließen. Also das ist ja
Ja,
total.
das ist eigentlich eine unglaubliche Entwicklung, wenn du dir überlegst oder bedenkst, dass von Willy Brandt der Satz stammt, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und was daraus entstanden ist, ja, welche die SPD, ja, kriegstüchtig sollen wir werden, die SPD ist auf den Kopf gestellt worden
Ja,
und
und leider machen es sehr, sehr viele. Also in der SPD gibt es ja kaum noch Widerspruch. Also was ich erfreulich finde, dass es immer noch in der Bevölkerung im Osten etwas mehr als im Westen, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, deutlich mehr als im Westen, dass da tatsächlich die Menschen anders darüber denken. Also ich hatte gerade vor kurzem, jetzt vor wenigen Tagen, eine Veranstaltung auch mal in Dessau. Und da kam, am Ende kam eine alte Frau auf mich zu. Das war wirklich unglaublich rührend auch. Und also eine sehr alte Frau, die hat wirklich den Zweiten Weltkrieg noch erlebt. Und sie hat zu mir gesagt, machen Sie bloß weiter. Ich habe ganz große Angst, wohin das jetzt geht. Und die Frau hat Enkel, die Frau hat wahrscheinlich auch schon Urenkel. Und sie hat gesagt, das, was hier jetzt passiert, und was in diesem Deutschland, wohin sich das bewegt, das muss man stoppen. Und sie hat dann eben so gesagt, ja, dafür bin ich dankbar, dass sie auch diese Partei gegründet haben, weil sie wenigstens ein Gegengewicht ist. Also es ist schon so, dass es in der Bevölkerung auch immer noch genügend Leute gibt, die verstehen, was läuft. Aber wir sehen ja auch, und das deutet sich, also da sehe ich auch irgendwie so, das sind Anzeichen einer Art Vorkriegssituation, wie stark im Grunde Medienpluralität inzwischen eingeschränkt wird. Also wir haben ja auch als BSW immer weniger Chance, in die Mainstream-Medien irgendwie authentisch reinzukommen. Also wenn sie gegen uns schreiben, wenn sie über uns hetzen, wenn sie uns diffamieren, dann sind wir zwar in den Medien, aber wir kommen selber authentisch fast nicht mehr zu Wort. Also zum Beispiel das erste Papier der Grundwertekommission des BSW war ja eine Analyse, wie wir aus dieser gefährlichen Entwicklung rauskommen, wie man eine neue europäische und zwar stabile europäische Friedensordnung erreichen kann. Das haben ja renommierte Persönlichkeiten wie Wolfgang Streeck und Johannes Warwick und andere haben daran gearbeitet. Und es war nicht möglich, das in die sogenannten Qualitätsmedien reinzubringen. Also wir haben einige, natürlich Berliner Zeitung, Ostdeutsche Allgemeine, die aus diesem Mainstream ausscheren. Da haben wir dann auch eine Möglichkeit. Aber in dem, was sich sogenannten Qualitätsjournalismus, Mainstream-Journalismus nennt, kommt man da nicht mehr rein. Und natürlich beeinflusst das auch Stimmungen, wenn die Menschen immer nur eine Seite hören und die Gegenseite ausschließlich, deswegen sind ja auch Blogs wie die Nachdenkseiten so wichtig, aber ausschließlich eben in den sogenannten alternativen Medien zu Wort kommen. Damit ist natürlich ein Teil der Bevölkerung, die immer noch jeden Abend eben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gucken, die erreicht man dann kaum noch.
Und bei all dem mutet es fast seltsam an, wenn man in russisches Radio hört. Massiver Airplay auf Europa Plus, Bausa mit Magnetik. Oder alle Farben mit René Miller, Buddy Talk. Ich frage, wie viel russische Musik, zum Beispiel von Sievert, läuft in Baden-Württemberg, wo ein Ministerpräsident namens Özdemir antirussisch und nach meiner Beflaggung sehr gesichert russophob hetzt. Magdeburg darf nicht Vorort von Moskau werden. Dumpfester Hass.
Also was jetzt läuft, diese Hochrüstung, auch die Waffenlieferung an die Ukraine, die Austestung der Waffen im Ukraine-Krieg, das ist ja ein quasi für diese Rüstungskonzerne quasi wie so ein Realspielfeld. Ne? Da scherben zwar jeden Tag Menschen, Menschen, das ist denen aber egal, aber sie haben jetzt einen Realkrieg, wo sie all ihre Waffensysteme, die KI, alles trainieren und testen können. Und sie machen einen unglaublichen Reibach mit den wahnwitzigen Summen, die jetzt auch die Bundesregierung hier ausgibt.
In Albrecht Müller zuckt noch was.
Lass uns mal noch zur Gesellschafts- und Sozialpolitik kommen. Was würdest du da anders machen, als heute geschieht? Also Renten?
Im Grunde alles. Also das hängt ja sogar mit der Aufrüstung zusammen. Also was Friedrich Merz jetzt macht und auch die SPD mitmacht, ist ja eigentlich, dass der deutsche Sozialstaat kurz und klein geschlagen wird.
Die oft gehörte Sozialballade erspare ich uns aber wie die in Russland erfolgreichen Tokio Hotel und verbleibe. Sarah Wagenknecht, Albrecht Müller, das Dossier. Mit Schlagermeier Katrin Fritsche und an diesem Morgen danach gratulieren wir zunächst Sarah Wagenknecht.
Sarah kommt.
5,3%, das ist sicherlich auch dem Bruch mit den Figuren in Thüringen geschuldet.
Vor wenigen Minuten ist sie untergegangen, die Sonne, aber gleich geht sie nochmal auf.
Ich nehme wahr, auch mein ehemaliger Medienkollege aus Thüringen, Stefan Quasebart, hat sich entschlossen, an der Seite von Katja Wolf unterzugehen. Oder geht es nur um die Versorgung für die nächsten 2 Jahre? Gründung, neue Partei, Thüringen gerecht.
Ihr Dreck wird unsere Demokratie nicht kaputt machen.
An der Seite dieses Volkstribuns, ach, quasi, umso mehr loben möchte ich sein Pendant in Sachsen-Anhalt.
Dieter Hallervorden ist für Frieden. Ich bin auch für Frieden. Friedrich Merz ist für Frieden. Jeder ist für Frieden.
Ohne seine Selbstachtung weiter zu verlieren, hat er seine Niederlage eingestanden, stand auch für weitere Interviews nicht zur Verfügung.
Deutschland schreckt ab.
Ihn sah man gar nicht.
Bundeskanzler Friedrich Merz, 70 Jahre
alt. Danke, beste Svetlana. Merz sagte sowieso in Magdeburg mehr als genug.
Ich habe das Glück, und es ist nicht mehr als Glück und Zufall gewesen, nur das, im Westen geboren, im Westen groß geworden zu sein.
Da ich im Hotelzimmer Königs Wusterhausen nicht Internet strömen konnte, nahm ich nach vielen Jahren auf mehrere Stunden den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wahr.
Die AfD.
So oft ich auch gesichert rechtsextrem hörte, analog zu meiner Internetverbindung, gesichert ging aber nicht, nahm ich auch Zwischentöne wahr, zum Beispiel bei Mioska, dieser Zeitungsfritze, der früher mal im bayerischen Jugendfernsehen live aus dem Alabama moderiert hat. Sehr unterhaltsam eine längere Gesprächsrunde. 3 9%-Parteien stritten sich untereinander und agitierten gegen die AfD. Tino Chrupalla, per Bildschirm zugeschaltet, sagte zu vielem, na dann, toi toi toi, ein Pfaffe. Bangt um Minderheitenschutz, also in Sachsen-Anhalt, im Osten um seinen eigenen Stand. Zum Verfassungsschutz, eine Behörde, die eine Partei, die weit über 40% liegt, als gesichert rechtsextrem einzustufen, kann nicht anders als mit vollendeter Realitätsverweigerung bezeichnet werden. Und das ist noch die höfliche Variante. Interessant die hohe Wahlbeteiligung, die mir von Freunden aus Sachsen-Anhalt schon früh am Morgen mitgeteilt wurde. Es gab Schlangen vor Wahllokalen. Eines aber auch, Menschen, die an einer Art neuen DDR bauen wollen oder sich hier in allzu viel Nostalgie verrennen, müssen das weiter mit sich selbst ausmachen. Dafür, selbst im weiteren Sinne, fehlt auch in Sachsen-Anhalt noch die Dialektik.
Der marxistisch-leninistischen.
Aber zum Ergebnis, AfD 43,8%, CDU 17,2%, SPD 9,3%, Grüne 8,9%, Linke 8,6%, BSW 5,3%. Zur absoluten Mehrheit braucht Ulrich Siegmund 3 Stimmen. Es gibt Erzählungen, in der CDU Sachsen-Anhalt gäbe es mehrere, die seit Jahren auf Zusammenarbeit mit der AfD drängen, werden diese wechseln? Und was macht das BSW? Gehört habe ich grellen Unsinn. Mal so, mal oben, mal unten und irgendeinen Experten für alle. Wer bitteschön soll das sein? Michael Lüders?
Gäbe es noch Kaiser Wilhelm, gäbe es noch jemanden mit seiner Mentalität, würde er wahrscheinlich reden im Zusammenhang mit Transatlantikern von vaterlandslosen Gesellen.
Klar, einer der klügsten.
Das kommt an und da ist auch eine gewisse Verletzung und Enttäuschung zu spüren.
Gabriele Krone-Schmalz nicht minder oder gleich Sarah selbst.
Natürlich ist Kompromiss, gehört Kompromiss zur Politik.
Alles Pappe, die Menschen wollen auf die Sinne.
Was wäre die Vision 2026 ohne eine gemeinsame Simson-Ausfahrt?
Macht keinen Quatsch, wählt den Siegmund. Macht das klar, die Menschen wollen den. Das ging letztlich auch aus der öffentlich-rechtlichen Berichterstattung hervor, die ja dann bald leiser wird.
Keinen MDR mehr in Sachsen-Anhalt und damit auch kein MDR Sachsen-Anhalt heute. Das könnte passieren.
Sprecht mit Höcke.
Gab es Stimmung beim BSW?
Einen Hauch Demokratie mit Neuwahlen könnte Thüringen auch gut vertragen.
Und am Morgen danach.
Jetzt Mecklenburg-Vorpommern. Hier berichtet der NDR eine Strafanzeige gegen AfD-Chef Chrupalla ob der Benutzung des Begriffs Zigeuner.
Ein Zigeuner-Junge, spielte am Feuer Gitarre.
Hernach bitte auch eine Strafanzeige wieder den deutschen Schlager. Lernen mit diesem Zigeuner-Junge am 7. September 2026, einem Montag, kleine Audiodatei. Nächstes Mal will ich wieder die Party bei Kompakt streamen.
You're my heart, you're my soul.
International, mindestens 5 Tote nach Unfall mit einem Frachtflugzeug in Miami. Kriegerische Handlungen zwischen USA und Iran in der Straße von Hormuz.
Die Straße von Hormuz ist wieder geöffnet.
Ihr nicht bestes Svetlana, die iranische Nachrichtenseite Irna publiziert die Reaktion auf die Aggression des US-Militärs gegen 3 iranische Tanker. ARD ergänzt, Schiffsverkehr eingebrochen und Parlamentspräsident Khalibaf. Jeder Angriff auf iranische Interessen wird eine härtere und schmerzhaftere Antwort nach sich ziehen. In Vorfreude auf den Tag, wenn der Benzinpreis die 3-Euro-Hürde übersteigt, mein Kommentar. Die wirtschaftliche Zurichtung wird so sein müssen, dass nicht nach nur wieder 80 Jahren dummes Tun und Sagen.
What can we concretely do to help you? To kill more Russians.
Mehr als 140 Tote bei neuen Kämpfen im Jemen. Muslimische Staaten kritisieren Israels Gaza-Plan.
How dare you?
EU-Investitionen in Grönland. Ursula von der Leyen auf der dänischen Insel.
Fettwinst und Schlappschwänze! Lausige Amateure!
Wegen versuchter Sabotageangriffe auf das deutsche Stromnetz. Großaufgebot der Polizei am Hambacher Forst. Ohne Erfolg. Wirtschaftsfachmann Jeffrey Sachs in aktuellen Interviews. Warnend vor dem Schlimmsten. Niemand kann es aufhalten. Verhandlungen Witkow und Kirchner mit Zelensky. In Kiew beendet. Pressekonferenz. Gespräche wären inhaltsreich und wichtig. Zur Kriegsfinanzierung erwägt Kiew die Legalisierung von Pornografie, berichtet das Wall Street Journal.
Give us a credit.
Der ukrainische Radiosender NV von Warteschlangen in ukrainischen Supermärkten. Ein ehemaliger Nachbar der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas, Dmitri Lindner, erzählt RIA Novosti der russischen Nachrichtenagentur. Beide wären befreundet gewesen. Kaja Kallas habe immer darauf bestanden, nicht russophob gewesen zu sein. Abschließend ein Meisterstück der Desinformation bei der ARD. Sie hetzen Sergej Lavrov. Der russische Außenminister wirft Deutschland vor, Krieg gegen Russland zu führen. Das hat er klar gesagt. Zum Drohnenvorfall, der mangelnden Aufklärung. Wortwörtlich genau genommen ist das der Beginn eines echten Krieges. Auch erinnern ihn Sanktionen wie die Schließung des russischen Generalkonsulats in Bonn und des russischen Hauses in Berlin an den Beginn des Zweiten Weltkrieges. Merz erklärt uns diesen faktisch. Das ist alles soweit richtig, aber mit Sicherheit falsch. Der Satz, Russlands Außenminister Sergej Lavrov ist bekannt für seine harte Wortwahl. Ich würde Lavrov als eher zurückhaltend bezeichnen, zudem als einen der klügsten und intelligentesten Diplomaten weltweit und auch außerhalb der westlichen Tanzfläche hochgeschätzt. Aus der Originalübersetzung seiner Erklärung gegenüber der russischen Nachrichtenseite Vesti. Sie wollen wieder Krieg, aber er habe keinen Zweifel daran, dass diese politischen Figuren, die durch Zufall an die Spitze der europäischen Politik gelangt sind, bald weggespült würden, da die Völker Europas die richtige Wahl treffen werde. Wann ist eine andere Frage, aber er denkt, es dauert nicht mehr lange. Kann ich ja fast um Geduld bitten. Frau Sacharowa! Aber im Ernst, wenn Lavrov so spricht, sollte man das ernst nehmen. Und zu den Figuren, zurück nach Sachsen-Anhalt.
Mein Mann ist Demokrat. Lupenreiner Demokrat.
Wir hören hier einen besonderen Menschenschlag, parallel zu Kaja Kallas. Diese Leute sind gefährlich, die sie wählen, wohl auch. Weiter Wetter, Zweiteilung, sommerlich im Süden, herbstlicher im Norden. Ab Dienstag, Mittwoch gleicht sich das an.
Marcello, das war wieder mal eine hochinteressante Sendung. Dankeschön.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.